ARD.
Bei uns in der Praxis ist es gerade sehr, sehr lustig. Also nicht lustig, es ist nicht lustig, aber es ist die Grannenzeit. Weißt du, was eine Granne ist? Ja, logisch weißt du, was eine Granne ist, oder?
Keine Ahnung, was das ist.
Wirklich nicht?
Nee, keine Ahnung, was eine Granne ist.
Das ist ein Teil von einer Pflanze nämlich.
Das ist ein Teil von einer Pflanze?
Also wir nennen das halt so. Vielleicht ist es nur so ein tiermedizinischer Ausdruck, aber es sind immer so die quasi Enden von so Weizen, also so die Samen-Dingen, die dann so,
so
rumfliegen.
Ja.
Und jetzt ist gerade ultra die Grannenzeit. Das heißt, wir zählen jetzt mit, wie viele Hunde vorbeikommen wegen Grannen. Und das ist volle blöd und volle nervig. Aber der Vorgang, eine Granne zu entfernen, ist ein wahnsinnig, wie soll ich sagen, ein erfüllender. Weil da kommt ein Tier rein, das die ganze Zeit mit dem Kopf schüttelt, sich die ganze Zeit am Kopf kratzt, am Ohr kratzt und dann, wenn du das dann rausholst, weißt du, mit dem Otoskop und dann in Sedierung oder aus der Nase dann sowas rausholst, das ist schon, ich muss sagen, ich entferne wahnsinnig gern Grannen und an alle da draußen, passt auf, die Grannenzeit ist angebrochen. Das geht bei uns gerade ab.
Ein bisschen
ganz
schockiert,
viele Grannen.
Ja, Medizin kann so eklig sein, aber spannend.
Nein, aber das
spannend.
Ist doch nicht eklig.
Nein, weil warum eine Granne aus der Nase ziehen, also...
Ja, soll sie drinnen bleiben?
Nein, ist ja, deswegen ist ja toll, dass du das machst, alle und so mit den Tieren, ne? Weird Animals.
Das ist Weird Animals. Herzlich willkommen. Wir sind Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin.
Und Robinger Schnöggerögel, Biodiversitätsblogger und ein knuffiger Typ.
Das stimmt, ein definitiv sehr, sehr knuffiger Typ. Und wir sprechen hier jede Woche bei Weird Animals über weirde Animals. Los geht's. Robin, aber die heutige Folge ist etwas anders als die letzten Folgen, die wir gemacht haben, beziehungsweise die ihr da draußen gehört habt. Und zwar gibt's am Ende ein Spiel.
Richtig.
Ich hoffe, es geht um was. Ich hoffe, es geht um nicht nur um die Ehre, sondern auch um, weiß ich nicht, eine teure Flasche Wein. Wir kommen zur Frage und diesmal darf ich wieder ein Tier mitnehmen und es ist ein Tier, das mich, wie soll ich sagen, es hat mir irgendwie durch seine Existenz und weil ich etwas über das Tier erfahren habe, etwas Weirdes erfahren habe über das Tier, hat es mich sehr berührt und irgendwie für mich sehr viel ausgelöst, dazu später mehr. Und die Frage, die ich heute stelle, haben Murmeltiere die Geschwisterliebe erfunden? Ich habe selber einen großen Bruder, dementsprechend Geschwisterliebe, Geschwisterhass, was auch immer gerade vorherrschend ist, ist ein Thema, das mich, seit ich klein bin, beschäftige.
Kenne ich, habe auch einen großen Bruder. Sorry.
Hast du auch einen großen Bruder, Robin?
Sie.
Ja, ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob du jetzt Geschwister hast oder nicht. Aber ich dachte, okay, aber du hast gar keine Einzelkind-Vibes. Ist ja nichts Schlechtes an alle Einzelkinder da draußen. Ich liebe Einzelkinder.
Ist schon was Schlechtes.
Nein, Robin, ich liebe Einzelkinder. Weißt du, warum?
Warum?
Weil Einzelkinder Futterneid nicht kennen. Die haben immer genug zu essen gehabt. Das heißt, wenn du mit Einzelkindern was isst und sie fragst, ob du die Hälfte haben kannst, sagen sie ja. Die sind extrem langsam beim Essen. Die checken nicht, dass wir drum kämpfen. Ich bin großer Fan von Einzelkindern. Aber gut, das heißt, du hast auch einen Bruder. Das ist gut zu wissen. Und eben, es geht heute um Murmeltiere. Murmeltiere gibt es viele verschiedene. Heute reden wir speziell über das Alpenmurmeltier. Weil
geil.
Aus der Gegend, wo es das gibt, da komme ich natürlich her. Ich war jetzt gerade auf Urlaub in den Tiroler Alpen. Dementsprechend bringt dieses Tier alles mit, was es braucht, damit ich drüber reden will und damit ich, wie soll ich sagen, schon sehr begeistert bin von den
geil, mitteleuropäisches Tier, finde ich ja schon mal
oder?
Pluspunkte. Und ich kenne nämlich nur dieses, ich glaube, weiß nicht, nordamerikanisches
Moment. Ja, Groundhog.
Immer so,
meinst du Groundhog?
Immer so macht.
Ja. Ja,
es
gibt nämlich echt viele verschiedene Murmeltiere, aber ich habe schon auch bei der Großtrappe gemerkt, je näher mir das Tier ist, desto mehr Leidenschaft kommt da. Und ich finde es auch einfach schön zu wissen, wenn wir hier über Tiere reden, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir irgendwie das sehen können, ist einfach mega schön. Deswegen haben wir gedacht, das
cool,
Murmeltier,
ja.
Ich war gerade in den Tiroler Alpen, jetzt geht's los.
Musik. Ich habe mir die Nägel neu gemacht, deswegen muss ich mal kurz direkt in die Kamera halten.
Ah, geil,
also neu sind sie nicht mehr, ne?
Ich darf ja keinen Nagellack tragen, gell? Ich darf keine langen Nägel haben und keinen Nagellack tragen, weil ich ja immer operiere. Deswegen habe ich,
ich spare mir so
viel Geld, weil Nail
Design... Das ist immer den billigsten vom billigsten Lack. Das ist bestimmt auch irgendeine Überproduktion von der Auto, von der Autoindustrie irgendwie, was sie abgefüllt
aus,
haben.
Als hättest du der Hand ein bisschen zu lange in so einer Fahrradspeiche drin gehabt. Einfach so. Oh, ihr habt die Nägel neu. Da habe ich auch Nagellack, aber das ist einfach nur, da habe ich einfach nur mir einen Finger eingeklemmt.
Ich meine, oh, wie wunderschön. Lass uns doch mal anfangen.
Ja.
Steckbrief. Wir gehen rein in den Steckbrief. Theresa, erzähl uns doch mal, was kann ich mir unter diesem Vieh überhaupt vorstellen?
Also Alpenmurmeltier, wie immer, ihr könnt es auf unser Cover schauen, da sieht man es sehr schön abgebildet. Aber ich würde es so beschreiben, ein Alpenmurmeltier ist ein braungraues Riesenmeerschweinchen mit einem behaarten Biberschwanz. Also das heißt, es passt so ganz gut in den Arm rein. Es kann bis zu 3,3 Kilogramm schwer werden. Also da ist schon ein sehr, sehr groß geborenes Baby, würde ich einfach sagen. Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen fürs Murmeltier, aber einfach um ein paar zu nennen. Marmota, Munken, Mankai. Ich glaube, in der Schweiz sagt man Mankai zum Murmeltier. Genau, Verbreitung, es gibt es in Europa, in Asien, in Amerika. Und alle Murmeltiere, also sowohl die europäischen als die asiatischen, als auch die amerikanischen, leben in gemäßigten und arktischen Breiten der Nordhalbkugel. So viel dazu. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Alter. Die können bis zu 15 Jahre alt werden. Und zum Thema Schlaf, mir persönlich sehr, sehr wichtig im Steckbrief, wie viel schläft das Murmeltier? Es ist grundsätzlich tagaktiv, also es schläft nachts. Und dadurch, dass es ja 6 Monate des Jahres schläft, Winterschlaf, kann man schon sagen, das sind wirklich Goals. Also die Schlaffrequenz, die das Murmeltier an den Tag und im Winter vor allem an den Tag legt, an den Tag eben nicht
an den,
legt.
An den Winter legt.
An den Winter legt, also, an den Nacht, sind schon also, sehr gute Voraussetzungen, ein entspanntes Leben zu führen.
Ich wünsche, wir Menschen würden auch Winterschlaf machen,
hey, das wäre so chillig. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass das Sinn machen wird.
Weil wenn absolut, die,
also
absolut.
Das, genauso wie Siesta, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr wieder an dem Ding, also einfach an der Umwelt orientieren, ja, an der Natur orientieren, weil das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jänner, Februar brauchst du mir nicht anfragen für irgendwas.
Nee, richtig, da lass uns da einfach mal alle liegen, ja, die ganze Volkswirtschaft ruht mal eine Weile, ja, wir entspannen uns mal ein bisschen alle, ein bisschen Me-Time und wir liegen einfach rum. Mal rum,
genau. Und das Gleiche ist auch mit Siesta, oder? Also wenn es jetzt so heiß wird, bis Mittag arbeiten, dann Siesta machen, dann trotzdem nicht weiterarbeiten am Abend. Das ist, finde ich, ein gutes Setup.
Ey, ich war ja in Südspanien und da waren 42 Grad.
Ja,
und
da will ich schon mal arbeiten.
Bei Mittagshitze gar nichts. Das geht einfach nicht. Da kannst du nicht auf dem Bau eben mal Stahlrohre von A nach B schleppen. Kannst du machen, aber bist du tot.
Ja, deswegen, das Murmeltier ist im Thema Schlaf, muss ich sagen, bis jetzt, ich glaube, das Tier, das am meisten schläft. Ich glaube, das bis jetzt ist Weird Animal, das am meisten schläft. Weil so das halbe Jahr schlafen, das muss man mal schaffen. Deswegen ein großes Vorbild.
Theresa, ist ja süß, dass sie so viel schlafen, die kleinen Mäusezähnchen. Aber wie kamst du überhaupt darauf? Ja? Was hat dich denn überzeugt vom Murmeltier?
Jetzt muss ich ganz kurz einhaken, weil Mäusezähnchen trifft in dem Fall wirklich mal zu, weil die haben ja wirklich solche Schneidezähne vorne.
Stimmt,
so,
Nagetiere.
So riesige Nagel. Das sind Nagetiere, genau. Das sind Nagetiere. Also ich war ja in Tirol und ich war auf Urlaub und ich bin wandern gegangen und war in recht Höhen, in hohen Lagen unterwegs. Und dann habe ich auf einmal das Pfeifen gehört vor dem Murmeltier.
Nein, wirklich? Oh, wie süß. Oh Gott, wie süß.
Und dann gibt es da so unterschiedliches Pfeifen. Da gibt es so langgezogenes, 2 verschiedene Arten von Pfeifen. Und es gibt. Und tatsächlich ist es so, dass das, also das bedeutet jeweils was anderes, bin ich dann draufgekommen. Hm. Weil das da bedeutet, der Feind ist schon da, quasi da ist schon Angriff. Oh. Und das bedeutet, da kommt vielleicht was.
Spannend. Oh, ich liebe Tierkommunikation.
Das ist doch so geil,
das
oder?
Dass so die dann geil, so. Ja, so,
ja, ich habe auch krass. Irgendwie dann, bin ich total reingekippt auf Murmeltiere, habe nur noch Dokus angeschaut über Murmeltiere und dann in meinem Loophole, in meinem Rabbit Hole, habe ich dann im Webarchiv, also quasi eine Website, die andere Webseiten archiviert, einen Artikel gefunden. Und zwar war es so, dass bis 2011, das ist jetzt 13 Jahre her, bis 2011 hat die offizielle Website des österreichischen Bundesland Tirols, also die Tourismus-Website quasi, hat mit einem Murmeltier-Rezept geworben.
Eieiei, okay.
Und die Seitenüberschrift war Murmeltiere, so süß und lecker.
Der Mensch ist so crazy, der muss immer alles fressen, ey.
Und es ist, ich habe ein Zitat rausgeschrieben. Murmeltierfleisch ist sehr zu empfehlen. Gut zubereitet ist es eine Delikatesse. Jetzt ist es aber so, wenn du dir das Rezept mal durchliest für so ein Murmeltier, merkst du, okay, das ist richtig aufwendig. Du musst
Ach so, wirklich?
Ja, ja, okay. Ist richtig aufwendig, weil die so ganz fette Fettschicht haben und du das ewig kochen musst. Und es ist eigentlich gar nicht so genießbar. Aber man muss dazu sagen, gut, Tiroler Berge, es ist eine karge, da wo ich auf aufgewachsen bin. Weißt du, karge Landschaften, lange Winter, wenig zu essen. So, da gibt es ja Täler, wo du wirklich fragst, warum ist da wer hergezogen? So ganz hinten irgendwo beim Ötztal. Gut, die haben halt alles gegessen, was sie gefunden haben. Und dann haben sie halt das Murmeltier mal einfach ewig zubereitet. Aber ich habe es sehr, sehr witzig gefunden, dass es einfach bis 2011 war es noch irgendwie so auf der Tourismusseite von Tirol.
Yeah, wir fressen unsere Attraktion auf. Yeah.
Lecker Schmecker. Wir haben vorher eh schon drüber gesprochen, aber Murmeltiere, die gibt es eben nicht nur, also ich habe wirklich gedacht, so Murmeltier ist Tirol typisch, die gibt es nur in Tirol. Also wenn die Grenze zu Deutschland kommt, sagt sie so, na, da geh nicht hin zu die Büfke. Ich finde es aber echt spannend, dass es auf so vielen Kontinenten vertreten ist. Also, dass sich das Tier da so gehalten hat. Vor allem, weil es ja ursprünglich, es ist wirklich ein Relikt aus der Eiszeit, das Murmeltier. Mm. Weil es so ein Tier ist mit so einer fetten Fettschicht, das es einfach gebraucht hat in der Eiszeit und gibt schon sehr, sehr lange einfach und auf sehr vielen Kontinenten und ja.
Jetzt ist aber unsere Ausgangsfrage natürlich die Geschwisterliebe. Dass die auch unter anderem erfunden wurde von den Murmeltieren.
Von den Alpen-Murmeltieren.
Wie passt das zusammen? Achso, aber nur die Alpen. Okay.
Nur von den Alpen-Murmeltieren.
Entschuldige. Murmeltieren.
Think global, act local. Weiß nicht, ob das jetzt daher passt, aber den Satz habe ich gelernt vor kurzem. Also ich kläre die Frage natürlich bald, warum das Murmeltier die Geschwisterliebe, oder zumindest bei mir, meine Geschwisterliebe mir erklärt hat oder ganz viel erklärt hat, was meine große Liebe und meinen großen Hass, je nachdem, zu meinem Bruder angeht. Aber vorher möchte ich gerne noch über den Alltag des Tieres sprechen, weil da macht das alles vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Also und wir müssen jetzt ganz spezifisch sagen, wir reden über das Alpenmurmeltier und nicht über andere Murmeltiere, die es aber auch gibt. Und zwar ist es so, dass das Alpenmurmeltier in einem Familienclan lebt. Und es bleibt bis zu 3 Jahre bei den Eltern.
Oh,
ist lang.
Sweet. Ja.
Ja, vor allem, wenn man es mit anderen Tieren vergleicht, die dann irgendwie, sobald sie irgendwie alt sind, düsen sie gleich ab und so. Beim Alpenmurmeltier ist es wirklich so, die leben in Verbänden von bis zu 20 Tieren über extrem lange Tunnelsysteme. Da gibt es meistens dann auch so eine Sommerkammer in den Tunnelsystem und es gibt eine Winterschlafkammer, also die Winterschlafkammer können sie irgendwie besser verputzen quasi, wo sie sich dann zurückziehen können und es liegt bis zu 7 Meter unter der Erde. Und jetzt musst du dir vorstellen, da oben da bei der Baumgrenze in die Berge, wo die Heidi und das und Peterle und dann Großvater, genau, da oben. Und bis zu 20 Tieren sind die da zusammen und haben ganz, ganz viele verschiedene Jahrgänge zusammen, was auch nicht so typisch ist. Und was bei dem Murmeltier auch untypisch ist, dass auch die Weibchen dann nach 3 Jahren quasi wegziehen.
Ach, okay. Sonst hat man ja häufig, dass die Männchen verwiesen werden, des Hauses verwiesen werden, nach dem Motto, ey, gründe eine eigene Familie.
Genau.
Pflanz dich fort mit einer anderen Genetik. War nicht mit den Schwestern hier und so. Das wollen wir nicht. Das ist eklig. Ah, verstehe.
Ja, die haben auch so Duftsekret, mit dem es ist total süß. Musst du dir so Videos anschauen. Da gibt es so Videos, wo es Murmeltier so seine Wange quasi so am Stein so rumreibt. Und damit versprüht so Duftsekret. Ich glaube, das ist so eine Speicheldrüse, die quasi so ein Parfum freigibt, damit alle wissen, okay, da fängt unser Zuhause an.
Aber wie süß. Haben ein paar Tiere. Aber bei ein paar Tieren liegt das, ist das denn eine Analdrüse, ja? Oder so eine Schwanzwulst oder so, wo man so, sich denkt nur so, reibt es an wem anderes. Ja. Aber die Wange, Murmeltier, reibt deine Wange an mir.
Was glaubst du, habe ich heute in der Praxis machen müssen?
Die Analdrüse ausdrücken. Du hast es,
die war so voll, dass ich einfach die ganze Wand voll gespritzt habe. Das war wirklich, das ist mir noch nie passiert.
Oh, liebe Leute, ich hoffe, hier hat niemand gegessen, währenddessen wir hier sind.
Deswegen Murmeltiere sind mir um einiges lieber, die einfach ihre Wange an einen Stein reiben. 10 von 10, gerne wieder. Fressen, was tun sie? Sie sind Nagetiere, deswegen sind sie Pflanzenfresser. Sie fressen Wurzeln, Blätter, Blüten, Kräuter, Gräser. Grundsätzlich kann man sagen, eben die Hälfte des Jahres sind sie im Winterschlaf. Und wenn dann die Sonne rauskommt, dann wird ordentlich gefressen und wieder aufs Kampfgewicht hochgefressen.
Jawohl, machst du Phase. Entschuldige.
Genau, Massephase. Und Winterschlaf ist wirklich faszinierend. Sie regulieren ihren ganzen Körper dermaßen runter, dass sie, sie reduzieren den Herzschlag, nagel mich nicht drauf fest, aber sie reduzieren den Herzschlag auf 5 Schläge pro Minute.
Das ist schon
heftig. Das ist unglaublich, wie die den ganzen, und da müssen wir schon drüber nachdenken, wenn wir dann wieder im Jänner und Februar da sitzen und uns fragen, warum wir keine Energie haben. Naja,
Vielleicht hat sich die Natur da was gedacht, wenn die Sonne nicht da ist.
Weil unser Herz sich völlig müde gepumpt hat, ja, in Januar, Februar.
Man muss aber beim Winterschlaf auch dazu sagen, das ist, war ja so ein bisschen der Mythos, dass die Tiere wirklich durchschlafen, die wachen hin, also zwischendurch schon immer wieder auf und quasi schauen, dass alles klar ist. Kurz, aber natürlich auf einem ganz anderen Energielevel, als wenn sie dann wach sind. Das heißt, das Jahr ist ganz klar unterteilt beim Murmeltier und, wie gesagt, sie bleiben bis zu 3 Jahre bei ihren Eltern.
Okay. Ah, ein Feind. Es ist schon soweit, er ist schon dort. Timmy, wir haben dich verloren. Oh.
Nein, Timmy!
Timmy! Okay, Theresa, wir wissen jetzt viel, fast schon allumfänglich, was ein Murmeltier, ein Alpenmurmeltier ist und wie es abhängt und wie es sich verhält und so. Mhm. Aber diese Geschwister-Dingsliebe, ne? Kannst du mir das nochmal erklären?
Ja, also das ist insofern sehr spannend, weil es so ein bisschen erklärt, warum man oft so eine enge Verbindung zu seinem Geschwisterlein hat oder warum größere, aber auch kleinere Geschwister einen extremen Beschützerinstinkt haben. Es ist so, dass diese Tatsache, dass Murmeltiere 3 Jahre bleiben daheim, einfach eine Verwandtenselektion ist, beziehungsweise eine Verwandtenselektion-Kooperation. Da geht es um die Hamiltons-Regel zur Errechnung altruistisches Verhaltens. So, das klingt jetzt alles mega kompliziert, ist es aber gar nicht so. Sie haben versucht, evolutionär zu begründen, warum manche Tiere altruistisches, also das Gegenteil von egoistischem Verhalten, an den Tag legen. Und bei den Murmeltieren zum Beispiel kann man das damit begründen. Es wird auch diskutiert, ob das überhaupt stimmt. Manche sagen, na, die Hamilton-Regel ist doch ein Scheiß und so. Aber es wird doch auch von vielen wirklich als Begründung genommen in der Evolution. Warum helfen manche Tiere anderen helfen? Und in dem Fall ist es wirklich so, dass die Murmeltiere, die quasi nach der Geburt bei ihren Eltern 3 Jahre bleiben, die helfen ihren Eltern bei der Aufzucht ihrer Geschwister. Warum machen sie das altruistische Verhalten? Sie könnten ja zum Beispiel selber auch Junge züchten. Naja, weil die Gene ja trotzdem ihre sind. Also ihre Geschwister haben auch die Gene, die sie haben. Und es hat sich rein evolutionär einfach, es hat sich als besser herausgestellt, okay, ich hilf besser meinen Eltern bei den Geschwistern, weil dann kommen trotzdem 0,5%, also gibt es dann so ein Verhältnis, von meinen Genen kommen über das Geschwisterlein weiter. Ah. Weil das Risiko, quasi abzuhauen und eigene Familie zu gründen, ist in dem Moment nur zu groß und da könnte ich eher was verlieren und so kann ich eher was gewinnen. Und wo ich das dann realisiert habe, okay, gut, mein Bruder hat ja das gleiche Ausgangsmaterial wie ich. Also wenn jetzt die Eltern jeweils die gleichen sind.
Ja.
Das heißt, wenn ihm was passiert, dann ist es natürlich auch mein Genmaterial, das verloren geht. Das ist auch mein Genmaterial, das weitergegeben werden muss. Und das hat für mich, glaube ich, ganz viel erklärt, warum teilweise dieses Geschwister... Also das ist einerseits, ist ja sehr konkurrenzgetrieben oft oder sehr oft mit Konkurrenz, weil eben wir haben auch die gleichen Gene so. Und andererseits ist es aber auch aus so einem Beschützerding raus. Und ich finde einfach Geschwisterliebe oder es ist ja wirklich so, wir kommen auf die Welt und die längste Beziehung, die wir in unserem Leben führen, ist die zu unseren Geschwistern. Die längste und intensivste, weil wir kennen die quasi, vor allem bei mir, ich bin die Zweitgeborene. Der erste Mensch, den ich kennenlerne, ist mein Bruder neben meinen Eltern. Und der wird wahrscheinlich das längste in meinem Leben sein, weil er jünger ist als meine Eltern. Und wo ich dann das erfahren habe von den Murmeltieren, dass die das eben auch so machen, auch, ich mache es nicht so, ich wohne immer daheim. Leute, ich wohne nicht mehr daheim.
Ich schon.
Das, ja, fair. Also ihr wohnt auch, also da würde ich auch daheim nur wohnen. Dass das irgendwie ganz viel für mich erklärt hat, dass es einfach evolutionär, also man muss gar nicht so emotionalisieren, sondern dass es evolutionär einfach Sinn macht, dass man auf seine Geschwister achtet.
Ich wollte gerade sagen, du meinst gerade emotionalisieren, weil ich kenne eine Idee, ja, eine Hypothese aus der Evolutionsbiologie, dass auch viele dieser Tierarten, die ihre Geschwister unterstützen, dass aus zum Beispiel auch Erdmännchen und Co., das aus sozialstrukturellen Gründen machen. Also lieber helfe ich meinen 7 kleinen Brüdern, weil wenn ich mir mal was antue, ja, oder wenn ich mal nicht rausgehen kann und Futter suchen kann, vielleicht bringen die mir denn was und würgen mir ihren Nahrungsbrei entgegen quasi.
Genau, das ist doch, was wir uns alle von unseren Geschwistern wünschen, dass sie uns ein bisschen Nahrungsbrei entgegenwirken. Und deswegen, irgendwo bei mir in meinem Leben haben die Murmeltiere damit sehr viel begründet von meiner Geschwisterliebe oder diese, ja, weil ich finde einfach, für alle Einzelkinder da draußen, man kann auch sehr enge Beziehungen zu seinen Freunden und Friends und Cousinen und Cousins haben, aber jetzt für mich speziell hat das sehr viel erklärt und damit ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an meinen großen Bruder, den besten großen Bruder auf der
süß.
Welt. Ja. Aber ich habe noch ein paar weitere weirde Fakten zum Murmeltier und ich habe es ja vorher schon angeteasert, sie sind ja wirklich ein Überbleibsel der Eiszeit und eben auf entsprechende Temperaturen ausgelegt und das hat auch dazu geführt, dass sie keine Schweißdrüsen entwickelt haben in ihrer Evolution.
Ja.
Und jetzt kommt es leider, also Hunde haben ja auch nur Schweißdrüsen an den Pfoten und Katzen auch, also die haben auch keine Schweißdrüse im klassischen. Aber die können hecheln, Hunde und Katzen können hecheln. Ja. Murmeltiere können nicht hecheln. Das heißt, die kommen einfach schon ab 20 Grad in den Hitzestress.
Ja, viel Spaß in Zukunft, Murmeltiere, war dann auch die letzte
und da
Folge
kommt
über
jetzt
euch
mal,
wahrscheinlich.
Da kommt jetzt, weil ich habe wirklich... Ich will nicht, ich finde, Hitzestress klingt schon schlimm und jetzt stell dir mal ein Murmeltier einen Hitzestress vor. Also das klingt doch einfach nur furchtbar.
Ja. Ja.
Also entweder müssen wir sie weiter hoch irgendwie
hinkriegen. Aber irgendwann sind die Berge vorbei. Also es gibt auch richtig viele Schmetterlinge, die nur auf den Bergen leben, weil die sich da angepasst haben, dies, das, Ananas. Aber diese Arten sind leider quasi verloren. Weil da müssten wir uns richtig viel Mühe geben. Also müssten wir von heute auf morgen aufhören, CO2 und Äquivalente auszustoßen. Dass wir das noch einfangen können. Also diese Arten inklusive vielleicht Murmeltier. Vielleicht können wir das Murmeltier ja nach Schweden bringen. Und da so, ey, mach mal, Mausi, Pups.
Oder vielleicht können wir ihnen sagen, dass sie lang pfeifen sollen, damit sie allen Bescheid geben können, dass die Gefahr schon ganz nah ist.
Ja, aber hört ja keiner hin. Hört ja keiner hin. Die pfeifen ja aus dem letzten Loch.
Also da muss ich wirklich sagen, das macht mich pissig.
Mich auch.
Das macht mich richtig pissig. Das Alpenmurmeltier. Wir haben ja unsere Weirdheitsskala. Wie weird findest du das Murmeltier?
Kurz mal in den Beatbox übergegangen. Ich finde, es ist nicht weird auf den ersten Blick, aber umso tiefer man reingeht, du meintest schon so, ey, desto mehr man sich damit beschäftigt, desto weirder wird's. Aber, also ich finde so, immer eine 22.
Genau, unsere Weirdheitsskala geht ja von 1 bis 47. Ich gebe ihm auch gute 20 Punkte.
Ja.
Ich finde es einfach so crazy, dass es einfach so Eiszeitrückgabe
ist. Ja, das finde ich auch, das ist auch so, diese fette Fettschicht, dieses mich schwitzen können, traurig für die, aber weil das ist ja auch das, was den Menschen so erfolgreich gemacht, diese unfassbar vielen Arten von Schweiß. Wir Menschen sind nur Schwitzviecher. Also wir können vor Angst schwitzen, wir können in Adrenalin schwitzen, wir können vor sexueller Erregung schwitzen, wir können immer schwitzen. Und das ist eigentlich evolutionär was sehr, sehr Gutes.
Ja. Deswegen ist ja ein bisschen so die Frage, ob dieses Schweißdrüsen entfernen wirklich so sinnvoll ist, weil dann schwitzt du ja woanders. Aber anderes Thema, da geht es um Schönheitseingriffe.
Das ist aber ein ganz anderes Thema.
Ich frage mich nur gerade, warum war es Murmeltier nie bei Ice Age?
Stimmt das? Ich kann mich gerade auch an keins erinnern. Aber es ist auch sehr, sehr lange her, dass ich die Filme gesehen habe.
Aber Ice Age ist auch wirklich so im Schnee, oder? Mit den Mammuts. Also da schläft es wahrscheinlich auch. Aber irgendwann taut es doch danach auf. I don't know.
Stimmt,
Murmeltier
Schnee,
wird
Schnee.
Zu wenig, auf jeden Fall zu wenig, vor allem das Alpenmurmeltier zu wenig und popkulturell verarbeitet. Also geht's raus an alle Leute da, die Tiernews machen. Murmeltier bitte. Bitte mehr Murmeltier. Hey, aber wo ist jetzt mit unserem Spiel? Liebe Grüße gehen raus an Patrick Stegemann. Ich habe gehört, es gibt das Spiel.
Ja, das ist absolut richtig. Das machen wir gerne, wenn ihr bereit seid. Ich erzähle euch ganz kurz, was die Idee dahinter ist und bin dann ganz gespannt, was ihr wisst. Also ab sofort möchten wir gerne am Ende jeder Folge ein Spiel spielen, wo es, das liegt relativ nah, am Ende um weirde Tierfakten gehen soll. Wir haben jetzt die letzten Folgen schon gehört. Offenbar kennt ihr euch doch so ein bisschen aus und wir wollen mal schauen, wer weiß es denn besser. Wir haben Aussagen, die jeweils auf ein Tier zutreffen und ihr müsst erraten, um welches Tier es geht. Es sind pro Folge 3 Fragen und wenn ihr denkt, dass ihr die richtige Antwort wisst, macht ihr ein Tiergeräusch. Und jetzt dürft ihr sehr gerne sagen, was soll das Tiergeräusch sein, was ihr macht, damit wir ein Erkennungsmerkmal haben.
Aber wir müssen immer das Gleiche machen.
Genau, ja, dass wir ein Erkennungsmerkmal haben und wissen, wer von euch beiden denkt, hier die richtige Antwort zu wissen. Robin, hast du eine Idee? Was für ein Tiergeräusch
also das Konzept
würdest du gerne machen?
Mal, aber Tiergeräusch, ich kann halt nur eigentlich den V.
Dann ist das ja okay.
Ich glaube, wir machen, Laughing Kakabara. Sein Vogel, der klingt, als würde er lachen die ganze Zeit.
Ja, ich kenne ihn mit dem einen langen Schnabel, wa?
Ja.
Gott, Irrenhaus hier wieder. Aber gut, wir probieren es mal.
Gehen
wir
okay, mal also wir haben 3 Fragen und wir zählen die Punkte noch über die kommenden Folgen einfach mal zusammen und werden dann also, ja, vielleicht in ein paar Monaten oder so hier einen Gewinner oder eine Gewinnerin haben und wissen, wer von euch spontan das größte Wissen über weirde Tiere hat. Seid ihr bereit? Habt ihr alles verstanden?
Ich glaube ja.
Ja.
Dann bitte noch einmal Tiergeräusche von euch beiden, dass wir uns da nochmal dran gewöhnen können. Okay, ich glaube, das ist klar, das kann man dann gut herausfinden, wer von euch was gesagt hat. Okay, die erste Frage. Welches Tier kann die Maler Monet und Picasso am Malstil unterscheiden? A, der Hamster, B, die Taube oder C, der Affe? Ja, Robin, bitte.
Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Tauben in der Verhaltensbiologie-Forschung auch mit sowas konfrontiert wurden und sie konnten das relativ gut unterscheiden. Ich glaube, Tauben ist es.
Theresa, hast du auch noch eine spontane Antwort, die du gern einloggen möchtest?
Nachdem ich ehemalige Taubenzüchterin bin, logge ich auch die Taube ein.
Es ist Tatsache so, es sind die Tauben, ja. Es haben japanische Wissenschaftler herausgefunden, dass Tauben tatsächlich Kunststile unterscheiden können. Wenn man ihnen so zum Training, nämlich 4 Picasso und 4 Bilder von Monet zeigt und sie anschließend unbekannte Bilder der beiden Künstler zeigt, dann können sie Tatsache zuordnen, welche Bilder passen zusammen und welche nicht.
Hey, Alter, ey, das meine ich.
Vögel sind aber, so fucking also, klug, es ist unglaublich.
Das ist so geil.
Das ist so geil.
Ich würde sagen,
also, das ist einfach geil.
Erster Punkt geht an Robin. Nächste Frage. Welche Tiere haben ihren Geschmackssinn in ihren Beinen? A, die Qualle, B, ein Käfer oder C, Schmetterlinge?
Schmetterlinge.
Wo ist dein Tiergeräusch?
ja, das ist aber Tatsache absolut richtig, Theresa. Du hast recht. Das ist doch herrlich, dass es aber jetzt auch 1-1 steht in dieser ersten Runde des Spiels. Wir haben jetzt die 3. Frage und zumindest vorläufig können wir damit hier heute auch schon eine kleine Entscheidung fällen. Seid ihr bereit?
Ja.
Tatsächlich fühle mich hier wie im Stadion, ja.
Wie viel Zähne können Haie ungefähr in ihrem Leben bekommen? Es folgen 3 Antwortmöglichkeiten. A, bis zu 600 Zähne. B, bis zu 30.000 Zähne. Oder C, bis zu 4.000 Zähne. Theresa wirkte etwas überzeugter. Bitte?
Bis zu 30.000 Zähne. Ich habe jetzt gerade wieder Gebiss gesehen und da, glaube ich, die wechseln ja die ganze Zeit und da waren auf jeden Fall 5-stellig.
Das ist absolut richtig. Bis zu 30.000 Zähne können tatsächlich Haie in ihrem Leben bekommen, weil sie eben, wie du richtigerweise sagtest, ihre Zähne so nacheinander durchlaufen lassen können. Also die haben in verschiedenen Reihen hintereinander sind diese Zähne angeordnet und somit kann es sein, dass ein Hai bis zu 30.000 Zähne im Jahr hat. Ja, das war's. 2-1.
Aber lieber Georg, ich habe jetzt auch noch eine Frage an die.
Oh,
ha.
Ja. Und zwar, wie wird das weibliche Murmeltier manchmal genannt?
Das weiß ich nicht.
Murmelina.
Na, ich gebe dir einen kleinen Tipp.
Miau.
Sag mir jetzt nicht Pussy oder sowas.
Katze.
Ja, okay, Katze.
Wie wird das männliche Murmeltier manchmal genannt? Ich gebe dir einen kleinen Tipp.
Das klingt wie ein Bär für mich.
Richtig, richtig. Und wie werden die Jungtiere genannt? Ich gebe da einen kleinen Tipp.
Schimpanse.
Ja,
Affe oder Äffchen?
Also kann man die nicht einfach Kind vom Murmeltier und männliches Murmeltier und weibliches Murmeltier nennen?
Jetzt hör mal zu, Robin, ganz kurz nochmal, das ist ja so geil. Du hast ja im Tierischen, das gibt es ja bei Menschen nicht, im Tierischen hast du ja quasi generische Bezeichnungen. Du hast Pferd und dann hast du Stute und Hengst. Du hast Hund, dann hast du Hündin und Rüde. Und das ist beim Murmeltier auch so, das finde ich total gut, weil es einfach non-binär vom Primär, einfach die Existenz an sich ist non-binär. Und eine Sache zum Murmeltier muss ich auch noch loswerden. Und zwar gibt es die sogenannte Narkolepsie, die Schlafkrankheit. Und die wird auch als Murmeltiersyndrom bezeichnet.
Oh.
Ja. Narkolepsie ist mein Beileid. Also das ist Arsch so. Das ist nicht witzig. Aber süß, dass das als Murmeltier bezeichnet wird.
Ja, Murmeltierkrankheit. Noch einen kleinen Web-Tipp. Es gibt auf TikTok einen Account von einem Hund mit Narkolepsie und seine Triggerpunkte sind, wenn er sich besonders freut.
Ja. Ey, das dann flacht er sofort ein. Das sieht so süß aus, aber es ist halt eigentlich so qualvoll so, weil stell mal vor, du siehst eine für mich jetzt eine biodiverse Weide vor mir, also ne, keine Weide, aber eine biodiverse Wiese. Dann hoppel ich da rum, bin total in Ekstase und dann fliege ich voll auf die Fresse, weil mich das halt in Schlaf schickt so.
Ja.
Mann.
Aber du nimmst nächste Woche wieder ein Tier mit, Robin.
Richtig.
Und jetzt kommt ein Geräusch, das uns einen Tipp, einen Hinweis auf das Tier nächste Woche geben wird.
Okay, macht euch bereit, People. Ich muss mich erstmal einstimmen. Ich muss den richtigen Ton finden. Warte kurz, ist noch nicht da. Ja, das ist gut.
Alter, du hast es so geübt. Das ist ja unglaublich.
Ja, geil. Vorbereitung ist alles, nicht wahr, People?
Ja, ich glaube, wir alle wissen, was kommt nächste Woche.
Geiles. Oh, ich bin völlig hyped, ne? Das zählt mit zu meinen Lieblingstieren. Aber wir gehen rein. Nächste Woche.
Genau. Danke fürs Zuhören, danke fürs Spiel, liebe Boys, lieber Georg,
danke.
Und lieber Patrick. Und ihr habt gewonnen. Falls das irgendwer vergessen hat, ihr habt beim Spiel
ist
gewonnen.
Ist ja noch nicht vorbei. Theresa ist ja übergreifend.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Denkst dran, Theresa Hosser hat gewonnen.
Macht's gut, Fifi.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Weird Animals. Eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion: Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer:
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign:
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB:
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hi, ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Was ist richtig geil?
Was nervt?
Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland?
Club, einfach nur Club. Man hast du dich immer abgeschossen. Juppies hießen die, Juppies, so eine kleine Erdbeerschnäpse, konntest du dann mal trinken.
Also am Anfang war ich wirklich nur die da stand und herzlich willkommen bei Hallo Pizza. Und dann musste ich in den Puff liefern.
Wirklich?
Ja.
Wir sprechen mit Finch über Erdbeerschnäpse in Fürstenwalde oder mit Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera. Hier bei OKF hört ihr jede Woche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
OKF, Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.